Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema für heute. Das ist der Vergleich 2012er Super Bowl Kader gegen 2020er Super Bowl Kader. Und dazu wollte, bevor ich meine Fragen stelle, der Lars euch so eine kleine Einleitung geben.
Ja, genau, wir haben uns nämlich in der Offseason, die ja jetzt doch schon ein bisschen länger ist als sonst, weil sonst wurden wir ja eigentlich irgendwie versorgt mit Minicamps oder Rookie-Minicamps und irgendwelchen OTAs-Berichten, wo man zumindest so ein bisschen Football hatte. Und so hatten wir jetzt ein bisschen länger Zeit, uns über Dinge Gedanken zu machen, über die man vielleicht sonst nicht so viel nachgedacht hätte. Und da sind wir auf ein Thema gekommen, was ich persönlich sehr interessant fand. Deswegen war es mir jetzt auch wichtig, dass ich da ein, zwei einleitende Sätze oder vielleicht noch ein bisschen mehr zu sage. Und das war eine sehr interessante Diskussion, die ich auf Twitter verfolgt hatte. Und da ging es nämlich darum, dass es ja leider so ist, dass die 49ers die letzten zwei Super Bowls verloren haben, nachdem sie die ersten fünf, die sie gespielt haben, alle gewonnen haben. Und dementsprechend ist dann natürlich auch der Vergleich zwischen diesen beiden Teams irgendwann mal laut geworden. Es war jetzt auch die gleiche Dekade, in der die beiden Teams in den Super Bowl gekommen sind. Das war genau einmal das Team aus der 2012er-Saison, was dann Anfang 2013 im Super Bowl stand. Und eben das Team aus der 2019er-Saison, das dann Anfang 2020 dieses Jahr im Super Bowl stand auch und die dann leider eben beide verloren haben. Und ich fand es für mich persönlich, weil das so die Zeit war, in der ich angefangen hatte, Football zu gucken und das alles so zu verfolgen und dann auch tatsächlich 49ers-Fan geworden bin. Deswegen fand ich es ganz interessant, diese Saisons mal irgendwie so ein bisschen gegenüberzustellen, ne? Weil bei mir war es in der Wahrnehmung damals, Football, das ist alles neu, das ist alles toll, wie funktioniert der Sport überhaupt? Da kam dann ein Quarterback wie Kaepernick, der so ein bisschen spektakulärer war als alles, so ein bisschen, was es davor vielleicht gab, der so ein bisschen die Landschaft verändert hat. Und dann eben dieses Jahr, in dem die 49ers meines Erachtens ganz anderen Herangehensweise irgendwie es geschafft haben, in den Super Bowl zu kommen, auch irgendwo überraschend, weil man ja schon als krasser Außenseiter in die Saison gegangen ist. Und da ist dann so ein bisschen die Frage laut geworden, ja, welches Team war denn jetzt eigentlich das Bessere? Ne? Welches Team würde sich vielleicht durchsetzen, wenn beide Teams in ihrer Prime gegeneinander spielen würden? Und ich weiß nicht, das fand ich so als Ausgangspunkt in der Diskussion irgendwie recht interessant. Da würde mich auch eure Meinung auf jeden Fall mal interessieren. Da kann man ja auch hier und da ein bisschen ins Detail gehen. Ich weiß nicht, Wandi, wie sieht es da bei dir aus? Du verfolgst die 49ers ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ich weiß nicht, wie hast du die Saison damals wahrgenommen oder würdest du sagen, vom Bauchgefühl her, diese Saison hat dir besser gefallen, die 2012er-Saison hat dir besser gefallen? Ich weiß nicht, das finde ich wirklich ganz interessant, darüber mal so ein bisschen zu diskutieren.
Ja, ich glaube erstmal, Roman ist hier der Einzige, der quasi von 1981 bis 2020 alle Super Bowl-Kader vergleichen könnte, weil ich bin auch nur mit dem Steve Young-Kader angefangen. Aber kommen wir mal auf die... Meine Meinung ist, ich würde sagen, auf Quarterback sind beide Teams relativ ausgeglichen gewesen. Klar, Kaepernick ist der bessere Athlet und hat auch viel Show reingebracht mit seinem Laufen. Aber was das reine Passspiel angeht, sehe ich Jimmy doch einen Tick vorne. Deswegen würde ich sagen, ausgeglichen. Jimmy ist dafür nicht so dieser athletische Quarterback. Auf Wide Receiver würde ich eindeutig sagen, dass der 2012er-Kader definitiv besser war. Auf Running Back würde ich auch wieder sagen, ausgeglichen. Frank Gore war als Einzel-Running Back zwar besser, aber unser Running Back-Kader an sich muss sich hinter Frank Gore nicht verstecken, was die Leistung angeht. Die Offense-Line von damals fand ich einen Tick besser. Also gerade bei den Guards haben wir ja teilweise echt Schwächen. Die Line, würde ich sagen, ist ausgeglichen. Also da gibt es keinen Vorteil zwischen dem 2020er und dem 2012er-Kader. Bei den Linebackern waren die 2012er stärker. Dafür sind bei den Defensive Backs jetzt der 2020er-Kader stärker. Und Special Teams auch wieder ausgeglichen. Auf die Coaches kommen wir ja nachher ja noch zu sprechen. Wie würdest du das denn sehen, Roman?
Ja, ihr wisst ja, ich hänge mich immer sehr gerne an Zahlen fest und habe mal die Zahlen der 2012er und 2019er Saison so ein bisschen verglichen. Und das kann man auch an Spielern festmachen. Du hast schon das Laufspiel angesprochen. Also das ist erstmal für mich, damals 2012 war Frank Gore der ja, ganz klassische Starting Running Back, der meistens mindestens ersten und zweiten Down auf dem Feld war, sogar meist, ja, die meiste Zeit sogar dritter Down. Das heißt also, dieser Every Down Back, der hat natürlich dementsprechend ganz andere Zahlen hingelegt. Aber wenn man die Laufleistung insgesamt ansieht, ja, dann hat man 2012 den viertbesten Lauf gehabt mit 155,7 Yards. Und 2019 war man mit 144 Yards, also mal locker 10 Yards weniger, die Nummer 2 der gesamten Liga. Das ist aber allerdings ein Gesamttrend, der natürlich immer mehr in die Liga ins Passing schickt, weil natürlich die Quarterbacks besser geschützt werden, die Wide Receiver werden besser geschützt. Und da ist es natürlich, sagen wir mal, einfacher, ein bisschen einfacher als früher, den Ball zu werfen, weil einfach die Regeln dafür auch ein bisschen anders geformt wurden. Wenn man jetzt dann sieht, dass beide Mannschaften im Pass jetzt nicht wirklich überragend waren, also 2012 war man nur die 23. beste Mannschaft, also an Position 23 mit etwas mehr als 200 Yards pro Spiel. Das zeigt natürlich auch, dass Colin Kaepernick mehr Läufer als Werfer war. Und er hat bestimmt seine Qualitäten auch als Passer gehabt. Ich sehe aber da, im Gegensatz zu dir, waren die einen deutlichen Vorteil für Jimmy Garoppolo, der viel mehr ein Field General ist, der also viel mehr zeigt, dass er das Spiel lenkt und nicht das Spiel in die eigene Hand nimmt, weil er ist der verlängerte Arm des Offense Coordinators und er da, wenn es drauf ankommt, gerade in der Zeit, wo es mal vielleicht nicht so richtig rund lief mit dem Laufspiel oder so weiter, da hatte Garoppolo doch ziemlich gut gezeigt, dass er so ein Spiel auch beeinflussen kann. Gerade wenn ich mir die Spiele anschaue gegen New Orleans Saints, gegen dem Rückspiel gegen die Seattle Seahawks, da hat er mich dann wirklich doch überzeugt, dass er ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Und da finde ich sogar, dass er als Quarterback, als Position des Spielmachers doch mehr deutlich besser ist als Colin Kaepernick. Und ja, dann hast du natürlich noch die Gelegenheiten, mal die gesamte Offense dir anzuschauen. Wenn du jetzt siehst, dass sie mit 380 Yards, 381,1 Yards an Position 4 waren 2019 und auch deutlich mehr Punkte gemacht haben. Sie haben nämlich fast 30 Punkte, 29,9 pro Spiel. Das zeigt, weil den Unterschied. Sie machen 5 Punkte pro Spiel mehr als die 2012er Mannschaft und sie haben in der Defense fast die gleichen Werte wie 2012. Da hast du recht, da sind beide Mannschaftsteile deutlich, sagen wir mal, im Vorteil gewesen, weil gerade die Defense hat sehr überragend gespielt. Wenn man sie jetzt als Komplett-Unit nimmt, ich nehme die jetzt vielleicht nicht ganz auseinander, wenn jetzt bei den Linebackern, sagtest du, da gab es natürlich da ein paar bessere 2012, aber das hat eigentlich nur für mich persönlich damit zusammengehangen, dass die Hits noch ein bisschen härter waren. Weil das Spiel selber, unser jetzigen Linebacker in 2019, hat mir extrem gut gefallen, weil die hinter dieser starken Defense-Line wirklich agil bearbeiten, laufen konnten gegen Lauf und gegen Pass relativ gut verteidigen. Und da finde ich schon, dass da auch wirklich gute Jungs dabei sind, auch die letztes Jahr als Rookie dazu kamen. Jetzt sind, glaube ich, im Moment 9 Linebacker im Kader, den wir auch mal mit einem Auge aus Deutschland verfolgen. Ich hoffe, dass er noch eine Chance hat, seinen Vertrag weiter zu erfüllen bei den Niners. Da wird natürlich auch einiges an Sachen Geld, Position und so weiter und Special Team dranhängen. Aber das, genauso wie Special Team, auch bei beiden Mannschaften, glaube ich, sehr solide war. Da gab es wenig Aussetzer, da gab es wenig Probleme, sage ich mal, gerade in den entscheidenden Situationen. Ja, vor der Saison gab es ja wegen Robbie Gould ein bisschen Probleme. Bleibt er nicht. Aber gut, das hat sich ja auch relativ in Wohlgefallen aufgelöst. Dementsprechend muss ich meine Position so sagen, ich finde den Kader der 2019er Mannschaft individuell vielleicht nicht unbedingt besser besetzt, aber als Mannschaft insgesamt finde ich sie homogener. Sie haben als Team richtig gut zusammengespielt und haben so ziemlich das Maximum rausgeholt, weil beide Mannschaften waren vor der Saison 2012 und 2019 nicht unbedingt die Super Bowl-Favoriten. Haben beide Mannschaften jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, die Wettquoten zu drücken, sondern eher in die Höhe schießen zu lassen. Und ich bin eher gespannt, was jetzt wirklich passiert. Weil 2020 wird eine Saison sein, die für viele sehr ungewöhnlich ist. Sie haben die Mannschaft zusammengehalten, größtenteils. Sie haben die Coaches zusammengehalten. Und hoffentlich fallen sie jetzt nicht in diesen Super Bowl Blues, den wir dann schon gesehen haben. Dementsprechend glaube ich, dass das Potenzial der 19er Mannschaft sogar noch einen Ticken besser ist als das, was 2012 war. Da war die individuelle Klasse einzelner Spieler besser, aber die Athletik vielleicht bei dem einen oder anderen einen Tick mehr, aber als Team sehe ich das 2019er Team weit vorne und vor allen Dingen auch für 2020 sehr gute Chancen damit.
Ja, also sehr interessanter Ansatzpunkt, den ich da auch so teile, ist vor allem dieses, was du sagst mit dem Potenzial, ne? Also es ist ja wirklich so gewesen bei dem 2012er Team, das war ja schon so ein nicht altes Team, aber das war ja schon eigentlich ein Team, was mehr so mit Veterans gespickt war. Ich glaube, Randy Moss war ja noch dabei, dann hattest du Justin Smith, Patrick Willis, Navarro Bowman, der war noch ein bisschen jünger zu dem Zeitpunkt, aber auch auf der Cornerback-Position Carlos Rogers, die O-Line, das war schon so ein, glaube ich, ein sehr, sehr unangenehmes Team auch, allein weil die ein bisschen physischer waren, glaube ich, sogar noch tatsächlich als das aktuelle Team, auch wenn das vielleicht auch ein bisschen täuscht, dadurch, dass die Spieler ein bisschen jünger sind und nicht so hart wirken, aber kann ja trotzdem hart spielen. Aber ich sag mal so, die 49ers waren damals, glaube ich, einfach ein Team, wo man einfach sehr, sehr ungern gegen gespielt hat. Das werden sie heute auch sein. Aber ich habe das Gefühl, das waren sie damals eher wegen der Körperlichkeit und heute sind sie es auch wegen der Körperlichkeit, aber noch mehr einfach, weil die einfach auch ein System haben oder ein Football spielen, der einfach sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Und was ich auch ganz interessant fand, war eben dieser Vergleich, wie man sieht, wie sich eben auch das Spiel verändert hat. Ne? Also die 49ers damals haben sehr, sehr viel auf das Running Game gesetzt, das diesjährige Team auch. Aber was dann wirklich so herausgestochen hat, war dann einfach auch, glaube ich, die Fähigkeit von Kaepernick damals selber zu laufen. Es war ja so, dass man auch unter Alex Smith, der hatte ja, glaube ich, sogar noch 8 oder 9 Spiele gemacht in der 2012er-Saison, gar nicht unerfolgreich war. Aber dass dann wirklich diese Fähigkeit von Kaepernick, dann auch in der Read-Option und in den Zone-Reads dann zu spielen unter Greg Roman, dass das so den ausschlaggebenden Punkt ausgemacht hat, eben um dann eben diesen letzten Schritt auch noch in den Super Bowl zu gehen. Ich finde, das kann man schon so sagen, dass das dann in den nachfolgenden Jahren nachgelassen hat, dieser Effekt. Das gehört ja auch genauso dazu, zu diesem Satz. Und ich fand es eben ganz interessant, dass halt auch damals die 2011er-Mannschaft ist ja auch relativ weit gekommen damals, ich glaube ins Championship-Game sogar. Da gab es auch, ich hatte mir mal dann die Statistiken angeguckt, einen Grund für, beziehungsweise da kam viel zusammen. Ne? Ich habe mal geguckt, Strength of Schedule war dann in der 2011er-Saison, da hatten sie den einfachsten. Die haben eigentlich in der Defense, in der Offense gar keine so super Leistung abgerissen, aber vor allem die Special Teams waren jetzt auch im Vergleich zu dem, was dann jetzt in den 2012er und 2019er Saisons passiert ist, deutlich besser. Und das waren eben viele Kleinigkeiten, die das ausgemacht haben. Ne? Und in den 2012er oder jetzt in den beiden Saisons, wo man in den Super Bowl gekommen ist, hat man halt schon, sage ich mal, relativ langfristig auch gute Leistung abrufen können, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und ich finde auch, das waren einfach von Grund auf verschieden aufgebaute Teams, die beide auf ihre Art und Weise dann letztendlich Erfolg hatten. Aber im Endeffekt glaube ich, für einen langfristigen Erfolg ist, denke ich, diese Art und Weise auch des Teamaufbaus, den man jetzt gewählt hat, irgendwie ein bisschen, ja, auch eben auf noch langfristigen Erfolg ausgelegt. Und ich glaube auch, dass man da den richtigen Weg geht, weil damals war es eben so. Und ich hatte ja eben gesagt, Randy Moss hatte man dann geholt. Ich glaube, Delanie Walker hatte man noch auf Tight End mit Vernon Davis. Man hat sich dann eben immer kurzfristig auf Positionen mit Veterans verstärkt, um dann gerade diesen Run, der in diesem Jahr möglich war, aufrechtzuerhalten. Und man hat es dann ja auch gesehen nach dem Zusammenfall 2014. Da hat man ja auch das deutlich ausgeblutet. Kaepernick hatte einen teuren Vertrag und man hatte noch hier und da ein paar Altlasten und Spieler wie Vernon Davis zum Beispiel sind ein bisschen älter geworden, konnten nicht mehr auf dem hohen Level spielen wie vorher. Spieler sind zurückgetreten, ja, Spieler haben sich verletzt und plötzlich stehst du da und dieses Grundgerüst, was du eigentlich scheinbar aufgebaut haben solltest, ist auf einmal plötzlich weg. Und deswegen denke ich auch, dass zumindest für den langfristigen Erfolg jetzt so gesehen diesen Aufbau, den man gewählt hat, das 2019er-Team ja doch besser aufgebaut ist. Und Wanni hat das eben angesprochen, dieses, ja, den größten Vergleich, den man eigentlich ziehen kann, jetzt auch in vielerlei Hinsicht, ist ja auch der von der Coaching-Perspektive aus. Ne? Und dann hat man einmal Jim Harbaugh, der meines Erachtens doch einen ziemlich, ja, rustikalen Spielstil gepflegt hat, auch das vorgelebt hat. Und auf der anderen Seite Kyle Shanahan, der ja, ich sag mal jetzt nicht der lauteste ist. Ich glaube, laut werden kann er auch. Das wurde auch schon des Öfteren bestätigt. Aber doch eher so der systematische, analytische Typ ist. Roman, meinst du, dieser Einfluss von einem Coach auf das Team macht dann auch für die Spieler einen gewissen Unterschied aus, tatsächlich am Ende? Also wie die sich dann geben und wie die dann irgendwie ja das Team führen auch, sag ich mal?
Auf jeden Fall. Der Coach gibt ja das nicht nur das Tempo im Training, sondern auch die Lebensart und die Einstellung vor. Wie er das Spiel annimmt und lebt, so kann er es dann auch wiedergeben an seine Spieler. Und gerade wenn jemand von diesem Coach geholt wird, gedraftet wird, als Free Agent aufgenommen wird, dann hast du da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen andere Bindung. Aber allgemein ist es natürlich auch so, der Coach muss nicht dein Freund sein. Also das ist die vielleicht schlechteste Situation im Football, dass dein Coach ein guter Kumpel ist, weil dann ist man weniger kritikfähig. Unter Freunden spricht man vielleicht anders mit der Kritik oder eine richtige Kritik aus, als wenn es eine Businessbeziehung ist. Ganz viele sagen ja zum Beispiel bei den New England Patriots, da ist ganz wenig Spaß, da ist fast nur Business. Aber schauen wir auf die letzten 20 Jahre zurück. Wie oft hat der Business funktioniert? Das muss natürlich auch nicht sein, dass du da grumpy und überhaupt gar keinen Spaß im Team. Das muss eine gesunde Mischung sein. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch, wie du sagst, ein ruhiger Coach vielleicht deutlich angenehmer. Man kann jetzt Harbour nicht vorstellen, er hätte kein Händchen für junge Spieler oder weiß nicht, wie er mit den Spielern umzugehen weiß oder muss, sondern man sieht ja auch, dass er bei Michigan eine gute Arbeit leistet, dass er da gerade mit ganz, ganz jungen Spielern immer wieder Erfolg wieder oben mitspielt. Und seine Erfolge, die er hatte vor dem Super Bowl und auch nach dem Super Bowl, da sind sie ja auch nochmal bis ins Championship Game gekommen gegen die Seahawks damals, 2013. Das war auch wieder nah dran. Irgendwann glaube ich aber, dass dann so eine Situation, dass wenn der Coach abgenutzt ist, wenn er vielleicht nicht mehr so flexibel auf die Spieler reagieren kann, wenn ihm vielleicht auch sein Material, dann muss der Coach sich auch verändern. Und das war vielleicht bei Harbour das Problem, dass er nicht mehr unbedingt sich verändern konnte oder wollte, um mit dieser 49er-Situation fertig zu werden. Ich glaube, wenn man ihn wirklich gebeten hätte und wirklich gedrängelt hätte, hätte er vielleicht sogar noch ein bisschen... Das war im klassischen Sinne wahrscheinlich auch wieder so eine, ja, wir einigen uns im beiderseitigen Einverständnis, weil beide wahrscheinlich nicht mehr ganz happy waren. Dreimal so nah dran, dann eine 8-8-Saison und nicht in den Playoffs kommen und schon reagiert man. Aber wir wissen alle, was danach kam. Das war noch viel, viel schlimmer. Zwei One-Hit-Wonder in Sachen mit Tom Sula und auch mit Chip Kelly. Das hat absolut nicht funktioniert. Und das war ein Offenbarungseid, den man da hingelegt hat. Deswegen glaube ich jetzt zum Beispiel die Situation, wie das gesamte Umfeld vom CEO von York über Kyle Shanahan mit der Zwischenstation John Lynch, dass das alles dieselbe Sprache spricht. Und dieses Denken wird vorgelebt von der Führungsspitze. Und der Großteil, ich sage mal bestimmt 80-90% der Spieler, verstehen das und nehmen es auch an. Du hast relativ wenig Situationen in San Francisco gehabt, wo Spieler auffällig geworden sind. Relativ wenig im Vergleich zu anderen Mannschaften mit außerhalb des Footballs Probleme, sondern eher so, ja, es funktioniert immer ganz gut und ja klar, alle engagieren sich in ihrer Community, aber es gibt halt wenig Skandale und dieses keine Skandale, zu wissen, was man machen will, den Business-Gedanken haben und trotzdem eine gute Zeit haben. Ich glaube, das ist die beste Mischung. War auch diese Verlängerung des Vertrages, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schachzug, um dem Team zu zeigen, wir setzen auf Kontinuität, wir bauen wieder auf jetzt schon geschafft haben nach 3 Jahren und ich glaube auch, dass viele Spieler da relativ zufrieden sind und wenn sie jetzt noch einen annehmbaren Vertrag bekommen, man hat ja auch gesehen, dass die 49ers durchaus gewillt sind, Geld in die Hand zu nehmen. Wenn ich jetzt überlege, für Eric Armstead, wir haben es vorhin schon gesagt, 85 Millionen, 40 davon garantiert, das ist eine Menge Geld. Oder Jimmy Ward, der für 3 Jahre auch 28,5 Millionen bekommt und die Hälfte davon garantiert, das ist ja Geld. Also das ist ja durch erfolgreich sein kann, dass man Spaß haben kann und dass man auch vernünftiges Geld verdienen kann. Und das werden, ich meine, Garoppolo hat es vorgemacht, der hat auch einen schönen Vertrag, Kittel nächstes Jahr haben, das werden vielleicht der ein oder andere Defense-Spieler dann auch nochmal abbekommen, wenn dann noch eine Breakout-Season vielleicht von dem ein oder anderen Wide Receiver. Die Running Backs sind sowieso eher, sagen wir mal, bescheidene Typen, finde ich, weil sonst würden sie sich nicht als Trio, als Quartett darauf einlassen, sondern würde man sagen, ich möchte jetzt hier meine Starting-Position haben, wenn ich die nicht kriege, gehe ich woanders hin. Die sehen ja den Erfolg, den sie damit haben. Und das Grund, ich meine, wir sind alle nicht in der Kabine, aber das Grundthema bei den 49ers scheint auf jeden Fall gut getroffen zu sein und sie scheinen auf jeden Fall eine gute Grundstimmung zu haben. Manchmal viel wichtiger als nur reines Talent oder nur harte Arbeit, sondern harte Arbeit, Talent und auch gute Einstellung. Das ist das und ein gutes Arbeitsfeeling, was dir dann den Erfolg bringen kann auf lange Sicht.
Ja, ist auch wirklich ein interessanter Punkt, den du da nochmal nennst. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Truppe jetzt, wenn man jetzt mal ein bisschen von dem Spielerischen wegguckt und dann wieder diesen Vergleich zieht zu 2012, dass sie doch so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, harmonischer ist schon, so ein bisschen mehr als Teamauftritt auch. Ne? Und das merkst du halt in solchen Sachen wie, gönne ich dem einen oder anderen den Vertrag, wie trete ich auch neben dem Platz auf, mache ich da mal Dinge mit den Leuten zusammen. Ich denke, das werden die damals auch gemacht haben, aber das Gefühl, was man damals hatte, war halt, das ist halt ein Team, die spielen zusammen, die verstehen sich eigentlich ganz gut, aber da waren halt auch viele Raubeine, sage ich mal, dabei. Ne? Also wenn ich da jetzt an so einen Crabtree denke oder an einen Anquan Boldin oder Vernon Davis, da würde man jetzt so sagen, oder Justin Smith, Patrick Willis, da würde man heute sagen, das sind Typen noch. Ne? Und klar braucht jedes Team auch solche Typen, aber trotzdem hat das dann ja auch was damit zu tun, wie man sich dann so ein bisschen gibt, wie man dann auch, sage ich mal, das Leben in der Franchise vorlebt. Und du sagst es auch, ne? Keine Skandale. Das war ja damals, glaube ich, in der Zeit doch ein bisschen anders. Ich erinnere mich da an einige Leute, die da irgendwie mit Suspendierung zu kämpfen hatten. Alden Smith, glaube ich, ist da ganz vorne mit zu nennen. Gut, ob dem jetzt letztendlich wirklich zu helfen ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das verbindet man halt auch noch so ein bisschen mit der Zeit. Ne? Das war halt ein Team, das war so ein bisschen, ja, wilder. Mir fehlt da jetzt das richtige Wort, um das so ein bisschen festzuhalten. Aber insgesamt wirkt es auf mich nicht so harmonisch, wie das jetzt, was man da aufgebaut hat. Und letztendlich, weiß ich nicht, war jetzt bei beiden Saisons anders, sage ich mal, dabei. Damals war es für mich noch recht neu. Ja, wie gesagt, Football war für mich neu und ich habe das alles mit ein bisschen mehr Begeisterung verfolgt, sage ich mal. Heute gucke ich auch mal so ein bisschen nüchterner auf das Spiel und lasse mich da ein bisschen mehr auf das Taktische ein und gehe jetzt nicht da jetzt komplett mit. Emotional ist man natürlich trotzdem dabei, aber man hat dann doch einen deutlich anderen Blick, finde ich, drauf als früher. Und deswegen, ich kann, glaube ich, für mich sagen, dass das, was da jetzt diese Saison gelaufen ist, auch wenn ich vielleicht wenn bei mir dieses Gefühl der Erstmaligkeit gefehlt hat, weil es war eben damals die erste Saison, die ich so richtig verfolgt habe und da bin ich auf dieser, ja, Football ist neu für mich, Euphoriewelle geschwommen, auch wenn das jetzt nicht da war, kann ich, glaube ich, trotzdem sagen, dass diese Saison, diese 2019er Saison mir doch noch irgendwo mehr Spaß gemacht hat und das wird wahrscheinlich in all diesen Faktoren liegen, die wir da jetzt genannt haben. Wie sieht das bei dir aus, Wandi? Ich weiß nicht, oder Roman, willst du noch dazu was
sagen? Ja, Lars, ganz kurz, glaub mir, wenn du noch länger dabei bist, dann wirst du noch viel schönere Momente erfahren. Das ist ja wirklich, ich habe die 49ers in Super Bowls gewinnen sehen. Ich habe sie jetzt auch verlieren sehen. Manchmal ist eine Niederlage zwar erstmal schmerzlich, aber am Ende des Tages lernt man daraus ganze Menge. Weil wenn man gewinnt, dann wird auch einiges überdeckt. Dementsprechend, lass dir gesagt sein, auch die 49ers kann man nach über 30 Jahren immer noch ganz gerne haben und kann man auf jeden Fall auch noch sehr zufrieden sein.
Ich hoffe es.
Ja, also du hast es schon gesagt, wir hatten damals sehr viel mehr Dieben im Team. Du hast den Michael Krabbenbaum genannt, aber auch unser Quarterback Colin Kaepernick war eine leichte Diva und auch in der O-Line gab es Dieben und das haben wir definitiv nicht im jetzigen Team. Du hast Leute, die sich dem Erfolg unterordnen. Ich habe es ja schon ein oder zweimal gesagt, ich komme aus der O-Line und dementsprechend verpasse ich teilweise Scoring-Plays, weil ich eher auf die Blocks geachtet habe als auf das Scoring-Play. Und Roman weiß das ja, er hat ja Wide Receiver gespielt und Roman weiß ja, wie ungerne Wide Receiver eigentlich blocken. Und
Hallo. Da muss ich ja, jetzt gut, mal ganz warst, schnell einschreiten.
Du warst eine Ausnahme, aber nehmen wir mal dich und Max von Garnier. Max von Garnier hat ja selten die Finger dreckig gemacht.
Ja, aber das ist eigentlich das Schönste, was du machen kannst, weil du nämlich Payback-Zeit hast. Und du wirst meistens, können die dich gar nicht richtig einordnen, dass du auch wirklich blockst. Gut, bei mir kam noch dazu, dass ich meistens größer und schwerer als die Cornerbacks und Safeties waren und ich mich auch an Linebacker herangetraut habe. Aber du hast recht, nicht alle Wide Receiver blocken gerne. Da bin ich vielleicht eine Ausnahme gewesen.
Ja, und wir hatten wir konnten das schön sehen, du hattest Wide Receiver, die sich dem Spiel untergeordnet haben, die nicht gesagt haben, ich muss meine Statistiken hochpushen, wie ein Herr Crabtree das gerne damals machte, sondern die haben gesagt, nicht hast du meinen geilen Touchdown gesehen, sondern hast du meinen geilen Block gesehen. Und das sagt ja wohl alles. Oder auch wie ein Mark Ensotcher, der, ich sag mal, vom Spielerischen doch immer noch hinter den Amis herhängt, weil er halt hier in Deutschland die Ausbildung genossen hat und nicht in den USA am College, wobei er im College war, aber nicht Highschool und so. Der ist ins Team integriert. Ich glaube sogar hier, er wurde von Fred Warner als German Terminator bezeichnet. Und da zeigt man, was das Team für einen Zusammenhalt hat dieses Jahr oder was es hatte. Und ich denke, das wird noch viel besser. Ich muss dich nur bei einer Sache leider berichtigen, Lars. Anquan Boldin kam erst nach der Super Bowl-Niederlage 2012. Der hat uns nämlich im Super Bowl den Arsch versohlt.
Stimmt, du hast recht, ja. Die Saison später war er dann dabei, ne?
Ja, die Saison, er wurde überraschenderweise nach dem Super Bowl getradet von Baltimore zu den 49ers. Ja, Roman hat es ja schon angesprochen, die Zusammenarbeit zwischen Front Office und Coaches. Trent Baalke hat gegen Harbaugh gearbeitet, während Lynch mit Shanahan arbeitet. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, die Coaches an sich ist schwer zu vergleichen, weil wenn du Shanahan mit Harbaugh vergleichst du nur die Hälfte von dem, was Shanahan macht. Weil die andere Sache, das OC, das hat ja Craig Roman gemacht. Und ich würde da eindeutig sagen, dass Shanahan da den Vorteil hat, der ist unberechenbarer als Harbaugh und Greg Roman. Greg Roman ist sehr gut da drin, bei Spielern, die das, was limitiert ist, so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten zu lassen, dafür die Stärken hervorzuheben. Ich sage nur Kaepernick laufen, jetzt Lamar Jackson das Laufen. Wobei bei Lamar Jackson haben sie gelernt, dass er auch das Passen verbessern muss, was Lamar Jackson ja auch wirklich macht in Baltimore. Aber wie gesagt, Greg Roman ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, so ein bisschen oldschool. Er macht immer noch dieses, das Running Game macht er in den meisten Teams, die er coacht, stärker. Und Shanahan macht halt das komplette Team stärker. Also das komplette Offense-Team. Sowohl die Wide Receiver, wir haben da vorhin drüber gesprochen, Lars, wir haben ein stark limitiertes Wide Receiver-Core eigentlich. Trotzdem lässt Shanahan die gut aussehen. Und das ist halt der Vorteil von Shanahan. Shanahan ist ein taktisches Genie, während Harbaugh zum Beispiel eher ein Motivator war. Also wenn ich die beiden mal mit Bundesliga-Coaches, also nicht GFL, sondern Fußball-Bundesliga vergleiche, dann ist es so ein Vergleich, als wenn du Jürgen Klopp mit Thomas Tuchel vergleichst. Der eine ist taktisch sehr viel besser drauf, der andere ist ein super Motivator und holt damit das Maximale aus seinem Team raus. Ja, und ich finde, jetzt nach der letzten Saison, finde ich Saleh doch einen Tick besser als, wie heißt er noch, Vic Fangio. Vic Fangio ist zwar auch ein Defense-Genie, aber ja, da ist auch wieder diese taktische Flexibilität. Saleh ist meiner Meinung nach jetzt mit ein bisschen Erfahrung ist er taktisch flexibler, als das Fangio damals war. Oder ehre ich mich da, Roman?
Nein, da hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen, was ich persönlich finde, er hat eine ganz andere Ansprache, eine Körpersprache und er geht mit seinen Spielern anders um. Er ist natürlich auch, sagen wir mal, noch in einem Alter, wo die Spieler ihm jetzt auch glauben, dass er diesen Hype da hat, dass er da rumspringt draußen, dass er seine Spieler da die Helme zerkloppt und also positiv gesehen verrückter ist für mich. Das ist genau das, was du in der Defense aber auch brauchst. Die Defense braucht diese Aggressivität noch einen Ticken mehr als die Offense. Die Offense muss manchmal sich auch in der Aggressivität ein bisschen zurücknehmen, damit man keine Überaktionen macht und keine blöden Fouls macht. Bei der Defense brauchst du diesen Ticken mehr Verrücktheit. Und da finde ich auch, Saleh ist, der lebt dieses vor, dieses völlige Reingehen in diesen Spielzug und sich dann auch richtig drüber freuen. Und wenn ich da manche andere Koordinatoren oder Coaches sehe, die dann quasi fast ungerührt an der Seitenlinie stehen, sowas mag ich nicht. Mich muss auch mal ein Coach zur Seite nehmen oder auch mal ein klares Wort sagen. Und das kann er meinetwegen auch gerne in einem lauten Ton machen, solange es alles, sagen wir mal, nicht unter die Gürtellinie geht. Beleidigen, beschimpfen braucht man nicht. Aber ich höre dann zum Beispiel als Spieler eher zu, wenn jemand emotional mit mir redet und aus sich rausgeht und Sachen lobt, Sachen anspricht, die kritisch sind und dann auch gerne mal ruhig den richtigen Ton trifft in der Kabine, um die Leute wach zu rütteln. Also da glaube ich auch, dass Saleh doch deutlich mehr ein Players-Coach ist und jemand, der mit vollem Elan dahinter steckt im Vergleich zu Fangio, der für mich dann doch eher ruhiger war. Wobei vielleicht das aber auch manchmal an den Kamerapositionen liegt, weil ja nicht immer alles eingefangen wird. Aber Saleh sieht man alleine schon, wenn die amerikanischen Kollegen darauf eingehen, wie er an der Seitenlinie dort agiert und das dann auch filmen, dann weiß man, dass das schon was Besonderes ist.
Ja, ich glaube, meines Wissens, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irre, aber ich glaube, Fangio hat auch oft, war der gar nicht an der Sideline. Ich glaube, ist es nicht so, dass man nur einen Koordinator an der Sideline haben darf? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, ich meine, Greg Roman war an der Sideline meistens und Vic Fangio hat dann oben das Spiel auch aus der Box gecallt und das führt also dann natürlich.
Vorschriften gibt es dazu nicht. Du kannst natürlich beide Koordinatoren oben haben oder unten haben. Da gibt es eigentlich keine Regel. Es ist oftmals so, dass der Offense-Coordinator oben sitzt, weil er einfach noch ein bisschen mehr Überblick hat, um die Defense lesen zu können. Eine Defense reagiert ja und eine Offense muss agieren. Dementsprechend war das für uns auch immer so, dass die Offense den Blick von oben mehr gebraucht hat als die Defense, wobei natürlich auch Defense-Coaches oben sitzen, um dann mit dem Koordinator unten sprechen. Meistens ist es so, was ich erfahren habe, dass der Offense-Coordinator die Spielzüge oben besser lesen kann und deswegen oben sitzt. Der Defense-Coordinator muss noch mehr mit der gesamten Defense reden. Der muss mit die Kombination Linebacker-Lineman und auch Linebacker-Defense-Backs selber besser sprechen, weil er das dann machen kann mit seinen Positionscoaches. Deswegen ist es oftmals besser, ihn unten zu haben. Für die Offense ist es oftmals so, dass der Offense-Coordinator von oben mit dem Quarterback besser sprechen kann. Und dann ist der Offense-Line-Coach und der Running-Back-Coach, die dann quasi das Laufspiel koordinieren. Und der Quarterback-Coach und der Wide-Receiver-Coach mit dem OC dann oben quasi kommunizieren und dem Quarterback dann die Anweisung geben. Also so habe ich das meistens verstanden. Aber es gibt keine Reglementierung, dass du jetzt einen Koordinator oben, einen unten haben musst. Das kann jedes Team frei wählen.
Ah, okay. Ja, gut zu wissen. Wie gesagt, also ich habe jetzt, es kann sein, dass ich mich irre, aber ich habe auf jeden Fall wenig Bilder im Kopf, wo Fangio bei dem Team stand und da irgendwie da dass da solche Bilder gab, die man auch von Salah gesehen hat, viel. Und ich bin da tatsächlich immer so ein bisschen skeptisch, sage ich mal, weil wenn das dann, sage ich mal, zu emotional ist, finde ich, hat das dann auch schnell was von, dass das ein bisschen zu aufgesetzt wirken kann. Also ich war da wirklich tatsächlich am Anfang, man hatte auch so Berichte gelesen über Salah, dass er da wirklich sehr, sehr emotional reingeht an die Sache und auch sehr motiviert ist. Ich sag mal, das kann, oder beziehungsweise ich hatte den Eindruck zumindest, das kann dann zum Beispiel bei so Veteran-Spielern wie jetzt einem Sherman oder sowas, oder wenn du da möglicherweise eine Gruppe hast an Veterans, die so ein bisschen skeptisch drauf gucken, es kommt hier ein Trainer, der ist vielleicht erst 3-4 Jahre älter als wir und lebt hier jetzt so einen Enthusiasmus vor, den wir vielleicht gar nicht so mehr gebrauchen können, dass sowas dann vielleicht auch nach hinten losgehen kann. Ne? Da hatte ich so ein bisschen Respekt vor oder ein bisschen, ja, Angst jetzt nicht, aber ich hatte schon mir Gedanken darüber gemacht. Aber das hat dann natürlich auch immer damit was zu tun, wie glaubwürdig kommt das A rüber, diese Einstellung, und wie viel kannst du davon auch noch quasi, sage ich mal, ja, wettmachen, dadurch, dass du halt auch die Taktik, die du vorgibst, dass die halt auch richtig ist, dass die Spieler merken, okay, der ist hier nicht nur unterwegs und brüllt hier ein bisschen rum und versucht uns zu motivieren, nein, auch das, was er uns jetzt mitgibt, diese Sachen oder diese Formation, die er uns jetzt eingebläut hat oder diese Umstellungen, die er macht im Spiel, das wirkt auch. Dann kann sowas natürlich wirklich Berge freisetzen. Ne? Also wenn du dann wirklich weißt, okay, ich habe einen Coach, der ist fachlich super und ist, sag ich mal, menschlich oder du sagst Players Coach, das finde ich, trifft es ganz gut, ist da emotional halt auch so auch dabei, der könnte sich jeden Moment umziehen und auch auf den Platz laufen und würde hier auch dann noch einen wegtackeln. Wenn du da diese Kombi hast und das nicht unglaubwürdig wird, finde ich, ja, dann ist das wirklich somit die beste Kombi, die man haben kann. Und dementsprechend fand ich auch, hat das sehr, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Defense letztes Jahr so erfolgreich war, wie es dann auch war.
Ja, du siehst es ja auch an den nackten Zahlen. Die beste Passverteidigung in der Regular Season, die viertbeste Total Offense, Defense, nee, ist sogar die zweitbeste. Und das Einzige, was halt noch ein Tick besser werden kann, ist das Laufspiel. Da war man nur an Position 17. Also da muss vielleicht noch ein bisschen was gemacht werden. Aber es ist klar, wenn die eine Stärke deckt ja natürlich dann auch immer eine gleichzeitige Schwäche auf. Von daher ist das klar. Was vielleicht noch insgesamt in diesem Kontext dann zu erwähnen wäre, er hat die Defense halt deutlich, deutlich nach vorne gebracht im Vergleich zu den Vorjahren. Da waren wir ja so ein bisschen die Schießbude, gerade weil vorne kein Druck war und hinten im Backfield dann auch nicht die Durchsetzungskraft gegenüber den Receivern und dem Coverage war. Von daher ist das halt doch ein deutlicher Erfolg. Und das zeigt den Spielern ja dann auch, dass nicht der Brüllaffe an der Seitenlinie rumläuft, sondern einer, der mit Emotionen und Verstand arbeitet. Und das, was er dann hier einbläut, und da musst du ja auch jeden Spieler einzeln quasi auch bewerten, ob er ihn anbrüllen kann oder ob er vielleicht lieber leise mit ihm sprechen muss. Da ist auch jeder Spieler anders, weil manche stellen dann auf Durchzug oder manche hören nicht zu, wenn es zu leise oder zu laut ist. Und dementsprechend musst du das richtige Mittel finden. Aber ich glaube, wenn man die gesamte Saison, dann ist das bis vielleicht auf die letzten 10 Minuten im Super Bowl. Aber das war eine andere Geschichte. Das lag jetzt nicht an der Riesenschwäche der 49ers, sondern vielleicht eher die enorme Stärke des Patrick Mahomes, dass das dann nicht zu Ende gebracht wurde.
Ja, denn bevor wir Schluss machen, hätte ich noch eine Frage an dich, Roman. Und zwar, du bist ja bei den Berlin Adlern etwas involviert. So ein bisschen habe ich gehört. Du bist ja im Vorstand. Wir haben letztens ein Thema gehabt, Corona und NFL. Und da haben wir so mal kurz angerissen, dass die GFL ja die Saison in den September verschiebt, dass die Teams nicht anzutreten brauchen, wenn sie es nicht möchten, ohne befürchten zu müssen, abzusteigen oder so. Gibt es dann auch Auflagen, die ihr erfüllen müsst, damit ihr diesen Spielbetrieb ausführen könnt? Also wie in der Fußball-Bundesliga, so Hygienevorschriften?
Habt ihr noch eine Stunde Zeit? Dann können wir über das Thema sehr ausführlich sprechen. Also ich bin ganz ehrlich, und da rede ich jetzt nicht als Vorstandsmitglied der Berlin Adler, sondern als Football, also wie wurde ich so schön benannt, selbsternannter Football-Experte, wurde da nämlich auch vom GFL-Medium sozusagen auch ein bisschen kritisiert, dass ich es gewagt habe, Sachen anzusprechen, die mir da wirklich gegen den Strich gingen. Also ganz ehrlich, wir haben natürlich überhaupt nicht die Möglichkeiten, irgendwie annähernd so ein Konzept wie die Bundesliga zu stellen, die Fußball-Bundesliga. Weil wir können weder die Spieler, noch die Coaches, noch den Staff, noch sonst irgendjemand, der bei uns im Verein tätig ist, in 14 Tage Quarantäne stecken und dann vor jedem Spiel testen lassen. Haben wir keine Möglichkeit dazu, weil nicht, also außer unseren hauptamtlichen Trainern, die wir bezahlen, die auch quasi nichts anderes machen, außer Coach zu sein, haben alle Leute irgendwelche Verpflichtungen. Familie, Job, Studium, sonst irgendwas. Wir können die gar nicht rausnehmen. Es gibt auch kein Hygienekonzept des AVD, das sich wirklich so nennen darf, weil das Hygienekonzept, was die ausgearbeitet haben mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zusammen, ist meiner Meinung nach, hätte auch ein Sechsklässler zusammenschreiben können. Hände waschen, Ball desinfizieren, Sachen nach dem Training waschen. Es geht darum, Kontakt zu haben und um Kollisionen mit dem Gegner zu haben beim Training. Das alles können wir nicht verhindern. Und dementsprechend kannst du auch keine Ansteckung verhindern. Weil selbst wenn du ein Visier trägst, was die Augen bedeckt und dann vielleicht im Idealfall noch den Mund bedeckt, du musst ja irgendwie atmen. Und diese Atemluft geht ja auch raus aus diesem Helm. Und dann nutzt es auch nichts, dass wir überall am Körper geschützt sind, was wir nicht sind. Weil wir spielten die ganze Zeit immer im Longsleeve und mit Handschuhen und mit vollbedeckten Beinen. Also kenne ich keinen einzigen Spieler. Also von daher, um es kurz zu machen, es gibt überhaupt kein Konzept in dieser Art, wie wir es in der Bundesliga umsetzen konnten beim Fußball für den deutschen Amateurfußball, weil es einfach nicht finanzierbar, organisatorisch umsetzbar ist. Außerdem gibt es natürlich noch die Auflagen, und da hat jetzt gerade die nächste Instanz, nämlich Brandenburg, heute gerade beschlossen, dass bis zum 31. Oktober Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern nicht gestattet werden. Da geht es auch nicht darum, da ein Hygienekonzept und ein Nachverfolgungskonzept zu haben. Weil alles, was mehr als 1000 Zuschauer hat, und in der GFL gibt es relativ viele Mannschaften, die mehr als 1000 Zuschauer haben, und selbst in der GFL 2 gibt es einige Mannschaften, die das haben, die dann auch auf diese Einnahmen angewiesen sind. Es geht halt einfach mal schlichtweg darum, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung bestimmte Vorgaben gemacht haben. Alles, was mehr als 1000 ist, no, gibt's nicht. Dementsprechend hilft es auch nicht, wenn wir dort Listen führen, wer alles da war, elektronische Tickets, die es nicht gibt bei allen Mannschaften, und Vorverkauf, wo die Leute sich mit Adressen und so weiter nachverfolgbar machen, gibt es nicht. Und dadurch haben wir auch gar keine Chance, das wirklich umzusetzen. Wenn es natürlich jetzt aus Sicht des Berliner Vorstandes, also Berliner Adler Vorstandes geht, würden wir sehr gerne spielen, weil wir eine super Trainingsleistung im Winter hatten. Wir hatten uns vorbereitet auf eine tolle GFL-2-Saison, die natürlich ja immer weiter geschoben wurde. Wenn es möglich ist, werden wir spielen, aber wir brauchen natürlich auch die Zuschauereinnahmen. Und da nutzt es auch nichts, wenn wir vor einem halbleeren Stadion mit 500 Zuschauern spielen, weil sind unsere Einnahmen nicht gedeckt, dann zahlen wir, machen wir miese. Im Moment sieht es so aus, dass in der GFL 2 sich die Reihen ins auch lichten, genauso wie in der GFL. Dementsprechend glaube ich einfach nicht daran, dass es dann auch Sinn macht, eine seriöse Saison zu spielen. Wenn von den 32 Mannschaften, die in der GFL Nord, Süd, GFL 2, Nord und Süd, nur die Hälfte spielen, was ist denn das für eine Meisterschaft? Also wenn in der GFL zum Beispiel Hildesheim, Braunschweig, dann vielleicht noch Kiel, die haben glaube ich sogar schon abgesagt, wenn die alle nicht antreten, ja, was ist denn das für ein sportlicher Wert? Dann werde ich deutscher Meister, weil ich der einzige Überlebende bin. Also für mich wäre es einfach sinnvoll, diese Saison in vernünftiger Art und Weise zu beenden, nämlich gar nicht erst anfangen zu lassen. Wenn es machbar ist, im September, Oktober vielleicht noch ein paar Freundschaftsspiele, vielleicht auch ein Turnier oder ein Bowl oder ähnliches ausrichten, damit die Sportler auch einen Anreiz haben. Ich weiß, dass alle spielen wollen, dass sie wirklich machen. Aber jetzt male ich mal richtig den Teufel an die Wand. Nicht nur, dass wir keine Möglichkeit haben, unsere Zuschauer zu schützen. Was ist denn, wenn sich jemand infiziert oder jemand infiziert ist, andere ansteckt während eines Spiels und es kommt zum schlimmsten Fall, es stirbt jemand? Wer hat denn dann die Verantwortung dafür? Die will ich nicht tragen, ganz ehrlich. Und dementsprechend, auch wenn bei uns in Deutschland die Situation deutlich entspannter ist als in den USA, glaube ich, dass der Amateurfootball nicht gespielt werden kann. Anders sieht es aus mit der NFL. Die haben einfach die Möglichkeit, die finanziellen, die logistischen, die arbeitsrechtlichen Möglichkeiten, alle Leute einzusperren pro Mannschaft und zu sagen, wir fahren nur von der Unterkunft zum Training und wieder zurück. Wir haben Essen untereinander, wir werden getestet, wir haben unsere eigene Bubble. Und dann fahren wir mit unseren eigenen Bussen und den eigenen Fliegern zum Auswärtsspiel und da treffen wir auf eine genauso getestete Mannschaft. Wenn das funktioniert, wie es ja beim Fußball auch funktioniert hat, da geht es ja. Da muss man halt bloß an den gesunden Menschenverstand der Spieler, die damit ihr Geld verdienen und nichts anderes zu tun haben, als Football zu spielen. Da muss man appellieren nach dem Motto, pass auf, das ist eine andere Sache. Das hat beim Fußball auch geklappt. Und da sind auch nicht alles Abiturienten und Einzelabschlüsse in Sachen Uni. Also von daher, das könnte funktionieren, aber die Voraussetzungen haben wir in Deutschland und in ganz Europa nicht. Selbst an den Colleges wird es schwer, in den USA das alles durchzusetzen, weil einfach der Kontakt unterhalb der Studenten da ist, weil die ja tagsüber auch noch studieren gehen. Die haben auch noch andere Sachen zu machen, die NFL-Profis nicht. Also ich muss da leider mit zweierlei Maß messen. Bei der NFL glaube ich, es wird funktionieren, wenn die Spieler einfach an die Kandare genommen werden. In Deutschland und Europa fände ich es ehrlich gesagt nicht verantwortungsvoll, da eine Saison zu spielen, vor allen Dingen, wenn die Hälfte der Mannschaften sagt, wir wollen, was ich durchaus verstehen kann.
Ja, sehr interessant zu hören. Und auf deine Frage, ja, Kiel hat zurückgezogen, Lübeck ja auch. Und ich glaube, die einzige Mannschaft aus Schleswig-Holstein, die bis jetzt noch nicht zurückgezogen hat, ist Elmshorn aus den beiden obersten Ligen. Ja, dann sind wir auch schon am Schluss angekommen. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden. Nochmal. Ich möchte mich von meinen Gästen verabschieden, vom Roman.
Jo, danke, für dass ich wieder mal mit dabei sein durfte. Und ihr merkt, ich bin da auch immer auch relativ emotional dabei, aber natürlich bei Rot und Gold sowieso. Und wenn es dann um den deutschen Football geht, da wird es dann manchmal sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Ja, also ich würde sagen, nimm dir dann mal für das Eagle-Spiel, also für die Woche vor dem Eagle-Spiel nicht vor. Dann können wir ja mal ein Preview mit dir und eurem neuen Spieler Lane Archampong machen. Der ist ja Eagles-Fan.
Oh, okay.
Und von Lars möchte ich mich verabschieden. Und Lars, du darfst deinen Spruch wieder aufsagen.
Ja, danke. Ich habe mir jetzt auch schon habe mir einen aufgeschrieben extra, weil ich habe es vergessen, glaube ich. Wir haben jetzt schon so lange nicht mehr aufgenommen. Nein, mich hat es auch wieder gefreut, dabei sein zu dürfen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben heute mal alle Themen, die sich in den letzten Wochen so angesammelt haben, einmal so schön, wie sagt man, abgerissen. Und nein, wie immer, folgt uns, @49ersEmpireGER, auf allen möglichen Plattformen, dem Podcast gerne auch folgen bei Spotify, bei iTunes, gerne positiv bewerten. Roman dürfte gerne auch folgen, ich glaube, bei Twitter ganz einfach zu finden unter @RomanMotzkus. Und ja. Perfekt. Und dann würden wir uns auch wie immer über Feedback freuen, wenn ihr irgendwie Ideen habt für Sachen, die wir aufnehmen können. Noch ist es ja ein bisschen hin. Wir hoffen zwar alle, dass die Saison wie geplant stattfindet, aber bis dahin ist es ja auch noch ein bisschen. Wir haben noch einige Sachen geplant, die wir dann machen wollten, irgendwie auch noch Previews für die Division, dass wir dann vielleicht ein paar Gäste einladen, aber da würden wir euch dann noch alles Mögliche zu sagen. Auch von meiner Seite wünsche ich allen einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag, was auch immer. Und wie immer, Go Niners. Ciao.
Ciao.
Ja, und auch von mir einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und wir versprechen nicht, das können wir leider nicht, aber wir versuchen jetzt in der Off-Season noch ein bisschen mehr aufzunehmen. Ab der Season sollte es ja wieder wöchentlich laufen, falls sie dann stattfindet.
It's an empire, not a nation.